Reihe 1, das ist unser Podcast und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich merke, ich muss auch so grinsen, wenn ich das sage. Ilja Richter sitzt mir gegenüber und das ist wunderbar. Wir haben es schon sehr lange vorgehabt, uns hier mal zu treffen, ja. In diesem Podcast-Raum, in diesem Aufnahmeraum im Schiller-Theater. Letztes Mal musste ich ein bisschen verschieben, weil der Virus da war plötzlich.
Ja.
Jetzt haben wir es geschafft. Herzlich willkommen, lieber Ilja.
Hallo Martin, hallo liebe Hörergemeinde, liebe Damen und Herren. Ja, ich freue mich auch, weil ich habe ja irgendwie, wie soll ich sagen, wir sehen uns ja gar nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, ist es von einer großen Selbstverständlichkeit.
Ja, so geht mir das auch. Das
irgendwie stimmt. So ganz selbstverständlich.
Ja, ja. Also, genau. Ja. Es ist für mich tatsächlich auch so, als wärst du schon immer da und irgendwie auch immer in meinem Umfeld irgendwo. Und
das höre ich sehr gerne. Und ich kann auch sagen, das kann ich ruhig verraten, als es mal Meinungsverschiedenheiten gab. Das darf ich jetzt ruhig mal sagen. Im Zusammenhang so, als der Martin noch gar nicht direkt der Direktor war, sondern eben der Vater noch der Direktor, aber er so langsam peu à peu eben so eingeführt wurde, dass er den Laden, sag ich jetzt mal so lasch, übernehmen soll dann bald. Da regte ich mich über ganz bestimmte Dinge auf im Hause, wo dann der Martin das, weiß gar nicht, ob du das noch weißt, denn Martin sagte dann, was regst du dich eigentlich darüber auf? Das geht dich doch eigentlich gar nichts an. Hat es was mit dir zu tun? Haben wir deinen Namen falsch geschrieben? Nein. Bist du mit der Regie von mir nicht einverstanden? Sag ich, nein, das, sehr einverstanden. Das war Galanacht mit Werner Schneider. Ja, ja, ja. Alles in Ordnung. Ja, aber was ist es? Ja, und dann legte ich los, was mir im Hause aufgefallen war, werbetechnisch, was man hätte machen sollen und nun gelassen hat und so. Und er sagte, und wieso regt dich das so auf? Sag ich, ja, weil ich immer das Gefühl habe, das betrifft mich, weil ich mit dem Haus so verbunden bin. Und wenn man es ganz streng betrachtet, haben wir gar nicht so viele Produktionen gemacht. Wir sind überhaupt nicht so verbunden über so viele Stücke. Im Gegenteil. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich, wenn ich am Kurfürstendamm an eurem Theater beziehungsweise den zwei Theatern vorbeikam, das Erste, was ich nach einer Reise machte, ein kleines Leben lang, war, da ich an der Bleibtreustraße wohnte, gucken, wie die Fotos sind, gucken, wer mal wieder spielt und nicht erst in die Zeitung gucken, gucken, ob ich zufrieden bin mit den Fotos, was ich oft nicht war, und auch nicht mit den Slogans. Also das ist das, was ich darüber... Zu sagen,
das ist ja ein Kompliment, weil im Prinzip zeigst du dadurch ja deine riesige Verbundenheit.
Ja, also natürlich hat es auch zu tun, dass ich deinen Vater schon kannte, als er ein junger Mann war. Und dich kenne ich halt auch noch als Kind. Mhm. Und das sind einfach alles Dinge, die nichts erstmal mit Theater zu tun haben. Also erst einmal nicht. Weil ich, ne, dein Vater ging ein und aus in der kleinen Frühstückspension, die meine Eltern gerade mal 1961 aufgemacht hatten, dann kam die Mauer und dann blieben komischerweise die Gäste aus. Mhm. Erst später, ne, war die Mauer ja dann eine Attraktion, aber da hatten sie schon längst die Pension nicht mehr. Ja, da kam ein junger Mann namens Wölfer vorbei und der hatte wohl da eine Liaison mit einer Balletttänzerin. Das interessierte mich sehr als kleiner Junge, was ist das nun eigentlich? Und ja, und dann natürlich kenne ich auch noch deinen Großvater aus den Tagen, als ich 11 Jahre alt war. Und ihn ja nun sehr oft sah, diesen freundlichen, damals schon auf mich sehr alt wirkenden Herrn. Dabei war er noch gar nicht so alt, aber, ne?
Wir sind beide weit älter inzwischen wahrscheinlich.
Ja, ja, stimmt, ja, als er damals. Und das habe ich alles noch in Erinnerung. Und ich kann mich sogar an den Onkel von dir, sprich den Bruder von Hans Wölfer erinnern.
Siegfried
Wölfer, bei dem mich immer irritierte, dass er ein kleines Hitlerbärtchen hat. Nun wusste ich ja von der Familie auch später, damals als kleiner Junge irritierte mich das, dass man sich da keine Sorgen machen müsse, dass das in irgendeiner Weise ein schlechtes Zeichen wäre. Aber als Kind, schon geeicht durch die Erzählungen zu Hause von den Eltern, die ja nun mal Verfolgte des Nazi-Regimes waren, ist ja nun mal so, habe ich mich immer gewundert, was denn dieser Mann da mit dem kleinen Bärtchen hinter der Bühne zu suchen hat.
Ja, das ist mir natürlich, also ich kenne den natürlich auch noch, da war ich aber sehr klein.
Ja.
Das muss ja dann Theater des Westens gewesen sein.
Ja klar, da war ich 11.
Ja, das haben die ja zusammen gemacht, Siegfried und Hans Wölfer.
Ja.
Das Theater des Westens, das muss ja auch um diese Zeit, das muss ja auch Anfang der 60er Jahre dann gewesen sein. Du bist wahrscheinlich später dann dazu gekommen. Oder wann war's?
Das war 1963. Anfang der 60er. 1963. Mhm. Also eure Premiere, My Fair Lady, war doch 1961. Genau. Und es, man spielte es 2 Jahre lang und hatte, ne?
Drei, glaube ich sogar.
Also richtig drei lange. Und sah dort, ist ja längst Historie, diese langen Schlangen von Menschen, die an der Kasse standen. Das kannte man ja bisher nur. Das hatte man höchstens in London oder New York gesehen und in Berlin doch höchstens oder in Deutschland überhaupt, wenn es sich um die Oper handelt oder um Konzerte. Ne? Lange Reihen.
Ich kann da nicht mitreden, ich bin da gerade erst geworden,
aber so kenne ich
ja
auch aus
Bilder
Fotos.
Aber natürlich.
Fotos und Filmen, so lange Schlangen an Konzerthäusern. Ja. Ein Maestro spielt oder eine Opernsängerin. Und als ich da spielte, waren tatsächlich dein Großvater und eben dein Onkel, die waren da sehr präsent.
Ja, ja, die haben das zusammen gemacht.
Ja.
Welches Stück hast du da gespielt?
Das war der Nachfolger von My Fair Lady war ja Annie Get Your Gun. Annie, wie ich mir habe sagen lassen, du kannst mich da berichtigen, ist es ja wohl so gewesen, dass wenn Hans Wölfer, dein Großvater, die Rechte, also wenn er bei My Fair Lady, da wollte er die Rechte und bekam sie, aber er bekam sie nur, wenn er aber abgelehnt hätte, danach nicht Annie Get Your Gun zu spielen, hätte er die Rechte wohl nicht bekommen, glaube ich, weil es so ein Paket war.
Das kann gut sein. Das ist ja nicht ganz einfach gewesen, die Rechte aus Amerika zu kriegen
damals. Das denke ich doch mal. 3 Produzenten.
Genau.
Einer davon war der Ehemann von Ingrid Bergman.
Richtig.
Gustav Walli oder Lars Schmidt? Nee,
Lars Schmidt.
Ja, also ich glaube, dein Großvater, da musst du noch mal vielleicht deinen Vater fragen, dass ich aber glaube, da nicht ganz falsch zu liegen, ja, beziehungsweise sein. Richtig, der Opapa musste Annie Get Your Gun rausbringen, wenn er My Fair Lady bekommen wollte. Und Annie Get Your Gun war nun mal ein Western-Musical und lief dann auch prompt zwar gut, aber natürlich nicht so gut wie My Fair Lady, denn was lief dann überhaupt so gut wie My Fair Lady? Na, nichts.
Genau, an Annie Get Your Gun kann ich mich noch sogar erinnern. Das weiß ich noch. Irgendwie sehe ich da verschwommene Bilder. Ich muss ja wirklich ziemlich klein noch gewesen sein. Die Platte sehe ich noch vor mir. Mhm. Heidi Brühl hat gespielt und
wie hieß der Partner hieß, es war ein unbekannt gebliebener, muss ich jetzt ohne Ironie sage ich mal, ein unbekannt gebliebener Tenor, Bariton, Robert Tree, ein Amerikaner, ein sehr gut aussehender Amerikaner.
There's no business like show business. Das kam da drin vor.
Ja, und Brigitte Mira spielte dort die komische Alte. Und ja.
Du warst ein Kind.
Ich war der kleine Bruder von Annie Oakley. Und Annie Oakley ist ja eine historische Figur. Sie hatte sich vorgenommen, mit den Kindern unterwegs. Sie hatten keine Eltern mehr. Sie hatte sich fest vorgenommen, sich aus der Armut freizuschießen. Aber eben nicht als Kriminelle, sage ich dann immer in der kleinen Konferenz, die es bei meinen Lieblingsliedern, die ich ja auch bei euch spiele, gibt. Da gibt es so eine kleine Konferenz im zweiten Teil, wo ich tatsächlich über Annie Get Your Gun erzähle, was ich dazu zu erzählen habe, dass ich verliebt in Heidi Brühl war, aber die Chancen standen schlecht. Das war eine sehr ungünstige Konstellation. Sie 21, ich 11. Ich guckte ihr gerade mal in die Nasenlöcher. Und das erzähle ich dann und erzähle aber auch etwas dann über Buffalo Bill. Ich bin eben kein Freund von diesem Hero, der Amerikaner Buffalo Bill, weil er eben ein großer Büffelabschlechter war. Es gibt da auch so einen Satz da drin, Buffalo Bill hat für die Union Pacific, die Eisenbahngesellschaft, mehr Büffel abgeknallt, getötet, ermordet, sag ich jetzt mal. Gemordet, mehr gemordet als die Bahnarbeiter je hätten essen können, weil einfach die Kadaver über die Prärie, weit, weit über die Prärie verteilt, tot da lagen, einfach aus Lust am Schießen. Und dieses Musical, um darauf zurückzukommen, lief gut, aber es lief nicht so gut, weil es ein so amerikanisches Musical ist. Mhm.
Ja, sehr amerikanisch.
Dass zu dem Zeitpunkt ein sehr amerikanisches Musical, gibt's ja heute noch Schwierigkeiten, aber nicht mehr so, eben auch nicht so erfolgversprechend war.
Für mich bist du ja so ein, ich habe ja schon gesagt, du warst sozusagen immer da irgendwo und für mich bist du ja so ein richtiger Berliner. Bist du eigentlich auch in Berlin geboren?
Ja, ja, in Berlin-Karlshorst.
Karlshorst.
Dann sind sie geflohen, aber ich bin ja als Baby rübergekommen. Meine Sozialisation, wie es immer so schön heißt, ist natürlich das West-Berlin, ist ja. West-Berlin, aber geboren bin ich in Karlshorst.
Und da haben deine Eltern, hast du eben gesagt, ein Frühstückscafé gehabt?
Das nee, Pension.
Pension.
Die Pension hieß Pension Janina nach meiner Schwester Janina. Janina ist ja seit Jahrzehnten in der Synchronbranche eine sehr gefragte Synchronregisseurin und Synchronbuchschreiberin, war ursprünglich mal eine sehr populäre Synchronsprecherin. Und in Any Get Your Gun war sie sogar mit mir unfreiwillig, denn sie ging nicht gerne auf die Bühne und hat ja auch die Bühne dann bald verlassen. Auch die Disco-Sketche am Anfang, die sie mit mir spielte, das tat sie alles nicht sehr gern. Das war alles sehr erzwungen.
Das macht sie mir unheimlich sympathisch. Ja, so geht's mir auch.
Ja, also
ich bewundere die Leute, die auf der Bühne stehen, aber ich selbst muss da nicht unbedingt.
Ja, und du bist ja auch Vater von Kindern. Ich habe ja nun, kann ja auch zum Beispiel, mein Sohn ist jetzt 20, ich habe alles getan, aber auch wirklich alles, um ihn davon abzuhalten, auf die Bühne zu gehen. Das kann man ja später machen, habe ich immer gesagt, aber ich habe was gegen Kinderarbeit. Naja, auf jeden Fall Janina.
Das sagt ihr Richter, der so früh angefangen hat.
Ja, deswegen. Ja,
deswegen, genau.
Genau deswegen. Mhm. Ja. Ich spreche nicht darüber bösartig und schimpfe auch nicht auf meine Eltern, aber ich sehe sie kritisch, ich sehe das Ganze kritisch. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, als Bogen, das ist kritisch, die Kinder auf die Bühne zu schicken und für die Kameras, vor die Kameras, ist nicht gesund, aber in meiner Biografie ist es nun mal so gewesen. Mhm. Und alles, was ich mache, ob wir uns jetzt hier unterhalten oder ob wir diese Benefiz-Gala vorbereiten, ja? Oder diesen Liederabend, alles ist als Summe eben, wie bei jedem Menschen in einer Biografie, das ist eben die Summe, aus der eben nicht herauszuziehen ist, diese Kinderdarstellerzeit. Mhm. Daher kommt eben auch mein Grundgefühl, dass ich keine Maschine bin, also bin ich auch nervös auf einer Premiere und bin aufgeregt, all das, na klar. Aber was ich nicht habe, und ich hoffe, dass ich es auch nicht auf meine alten Tage bekomme, ich habe kein Lampenfieber, wenn man das wörtlich nimmt. Ja. Dieses Lampenfieber, ne? Mhm. Das ist eine Krankheit. Das ist ja furchtbar. Es ist ja ein Fieber.
Ja, ja. Ach, das ist spannend, ja. Aber ich höre da so ein bisschen auch raus, dass diese Zeit, also du bist ja ein, man kann es ja so sagen, du warst ein Kinderstar schon.
Ein Bühne, also auf Berliner Bühnen ja, aber ja. Kein Kinderstar im Sinne von wie Oliver Grimm mit den Heinz-Rühmann-Filmen. Aber
nee,
ein Kinderstar,
du warst auch nicht Heintje oder sowas
nee, also nicht. Im Bühnenbereich.
Aber doch, man kann schon sagen, also du hast sehr früh angefangen,
ja.
Auch Hörspielen, glaube ich, ne?
Bei Wölfers.
Ah. Okay.
Es ist so.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe im Renaissance-Theater mit 9 da zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Ja. Deshalb hänge ich natürlich auch noch sehr an diesem ja nun wirklich auch zugegebenermaßen wunderschönen Theater, ja, ja, das natürlich. In der ganzen Art und Weise bis auf das Hebbel vergleichbar, dasselbe Architekt, Kaufmann, genau. Glaube ich.
Auch die Kudammbühnen ja gebaut.
Auch die Kudammbühnen, also das ist also ein wunderschönes Haus, da hänge ich schon sehr dran. Aber danach habe ich dann, und das ist auch besonders schön jetzt für mich, das so zu sagen, hier sitzen wir nun im Schiller-Theater, danach habe ich dann sofort im Schiller-Theater als kleiner Junge gespielt in Fußgänger der Luft, von UNESCO und dann mit Horst Bollmann zum Beispiel, dem ganzen großen Schiller-Theater-Ensemble. Und dann in der Werkstatt, in den Windeln der Kindheit von Thornton Wilder. Aber dann kam auch ganz schnell dieses Any Get Your Gun und damit ging ich ja mit als kleiner Junge, mit Janina. Meine Eltern waren ja sehr ehrgeizige Eltern und arm waren wir auch, also verzichteten wir nicht auf die weiß Gott kleine Gage. Keine Kritik jetzt am Haus, aber also Theatergagen für Kinder zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich das in München gespielt, Any Get Your Gun, und auch nochmal in Hamburg. Und dann ging ich an die Komödie und spielte zwar nicht in der Erstbesetzung, darüber war ich sehr traurig, weil ich ein ehrgeiziges, auf Ehrgeiz auch getrimmtes Bühnenkind war. Deshalb habe ich es übrigens auch nicht so sehr mit dem Ehrgeiz und mit der Verbissenheit. Das habe ich nicht. Mhm. Ich habe was anderes. Mhm. Ich habe Leidenschaft. Mhm. Aber ich habe keinen so unglaublichen Ehrgeiz. Geiz, Ehre, Ehrgeiz, da ist Geiz drin. Und viel um die Ehre geht's. Das habe ich, damit habe ich nichts zu tun. Und spielte dann in 1000 Clowns in der Zweitbesetzung mit Harry Mein dieses Stück mit ihm auf der Bühne und litt unter der Kühle des späteren Ehemannes von Romy Schneider. Ich litt darunter, weil er mit Kindern und schon gar nicht mit so einem merkwürdigen Kind wie mir, so einem Bühnenkind, so einer kleinen Rampensau, nichts anzufangen wusste. Er war eher irritiert bis entsetzt, aber auch verwundert.
Okay.
Ja.
Aber sag mal, und hast du dich denn da aber trotzdem auch wohlgefühlt? Weil das hörte ich so ein bisschen raus vorhin, also auf der Bühne meine ich jetzt. Oder war das immer auch mal unangenehm? Bist du da reingeschubst worden oder warst du wirklich
es ist dieses wirklich, Talent? Also einfach, es ist wirklich schön, wenn ein Martin Wölfer, da kann ich wirklich mit dienen. Ja, ich kann damit dienen, dir etwas ganz besonders Freundliches in dem Zusammenhang zu sagen, weil es einfach normal wieder mit der Familie und ihren Häusern zu tun hat, während in diesem Haus hier im Schillertheater ich als Kind etwas erlebt habe, was ganz furchtbar war. Im Schillertheater habe ich erlebt, deshalb auch meine Abneigung, meine Ablehnung von Kinderarbeit auf der Bühne, ich habe im Schillertheater erleben müssen, wie Erwachsene einfach über meinen Kopf hinweg über mich sprachen und eben nicht immer gut. Und wenn überhaupt, dann nicht gut, dann auch noch über die Eltern oder über meine Altklugheit, die unwahrscheinlich präsent war. Also das Tarnen von Unsicherheit, so wie Erwachsene das ja auch tun, mit Blasiertheit und mit, war das bei, ne, und mit Arroganz, war ich bestimmt kein arrogantes Kind, aber ein altkluges Kind, das einfach mitmachen wollte. Und da hörte ich einfach dann, wie die über mich sprachen, als wäre ich Luft und unsichtbar. Und das war sehr traurig. Und bei Wölfers, obwohl ich ja nun als zweite Besetzung traurig darüber war, dass ich nun nicht gleich sofort das spielen durfte, weil ich ja in Enyet Yorgan unterwegs war mit euch und weil Harry Mein auch gehört hatte, dass ich so bühnenpräsent wäre und mich dann auch nicht wollte.
Verstehe.
Ja. Mhm. Was ich übrigens auch verstehen kann, da war aber alles lustiger. Ich fand alles lustiger. Ich fand die Proben lustig, alle waren nett zu mir, Grit Böttcher. Harry Mein war auch nicht unnett zu mir, aber er war eben kühl und manchmal wurde er auch ironisch. Und Ironie ist ein bisschen früh für ein Kind. Mhm. Das habe ich gemerkt, als ich bei meinem Sohn zu früh ein paar ironische Sachen sagte, die er dann in die Schule trug, wo man dann denkt, der ist wohl verrückt geworden. Wenn man, also als Beispiel, ich sage manchmal als gespielte Eitelkeit, diesen alten Witz, ich sag oft so im Reden, und nun wieder zu mir. Aber das meine ich nicht so, sondern das sage ich als Witz, das sozusagen so über Eitelkeit von Schauspielern, aber die mir aber nicht innewohnt, mit Verlaub. Ich rede gern viel und gerne über alles Mögliche, aber es muss nicht unbedingt über mich und das Theater sein. Ich unterhalte mich gern und nun wieder zu mir. Und wenn aber nun ein kleiner Junge in die Schule kommt und sagt, mitten in der Pause, beim Pausenbrot und nun wieder zu mir, dann denken die, er ist verrückt geworden. Ja. So. Und deshalb habe ich Harry Mainz Ironien nicht gemocht, weil das so kalt war.
Ja, verstehe. Wie ging es dir denn in der Zeit, fällt mir jetzt so ein, einfach mit anderen Kindern? Warst du überhaupt mit anderen Kindern unterwegs oder bist du gleich in diese Erwachsenenwelt da geschmissen worden?
Ich war wenig mit anderen Kindern unterwegs. Deshalb ist das auch eine extra Antwort nochmal auf die Gefahr hin, nämlich, es muss nicht so sein, aber bei mir war es so, dass Kinderdarsteller einsam sind.
Mhm. Ich stelle mir das gerade so vor, ne? Wenn du in dieser komischen Erwachsenen, in dieser eitlen Welt da schon bist und dann Dinge mitkriegst, die mit Kindsein gar nicht so viel zu tun
haben. Nein, und wenn ich dann in der Schule war, dann sagten die Kinder, sag mal was musst du denn da sagen? Mhm. Und ich wollte aber nichts sagen, was ich da sage. Ne, aus der Rolle raus. Ich wollte mich eigentlich nicht darüber unterhalten. Und Ja, was wollte ich sagen? Einsamkeit. Das muss nicht so sein. Aber es war so. Und die Menschen um mich herum, die hörten dann so Sätze von mir wie, da bin ich nicht ganz ihrer Meinung. Sowas kriegte ich fertig. Ja. Oder ich mache ein Interview und der Interviewer sagt, was macht denn so ein kleiner Junge in so einem Stück wie von UNESCO, Fußgänger der Luft? Das ist doch noch gar nichts für Kinder. Naja, als ich das hörte, das ist noch nichts für Kinder, habe ich natürlich sofort gesagt, da bin ich ganz und gar nicht ihrer Meinung. Mhm. Überhaupt nicht begriffen habend, worin ich mich eigentlich befand bei UNESCO, ja, Fußgänger der Luft. Genau. Ja? einem surrealen Stück, aber ich preschte dann nach vorn.
Könnte es sein, dass es, also weil wir haben im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen, dass du manchmal Sätze ganz lang ausweitest, damit du das Gefühl kriegst, vielleicht werde ich hier richtig verstanden oder die Angst hast, nicht richtig verstanden zu werden. Kann es auch aus dieser Zeit kommen eventuell?
Also es ist ganz toll, dass du sagst, weil das wäre jetzt eigentlich so, als wenn man ich war ja nie beim Psychiater, beziehungsweise Psychologen, aber das ist hat zum Beispiel für mich eine ganz bestimmte Qualität von einer Frage, die ja auf mich zurückgeworfen mich nachdenken lässt darüber. Und das soll es ja wohl auch.
Das weiß ich nicht. Das fiel mir jetzt gerade so ein, weil wir eben gerade drüber gesprochen haben.
Ich glaube, das ist so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, aber du bringst mich jetzt zum ersten Mal darauf. Mir ist schon oft aufgefallen, dass ich lange Sätze mache. Wenn ich schreibe, schreibe ich knapp. Mhm. Wenn ich ein Programm zusammenstelle, wie jetzt am Montag.
Ja, also ein Benefiz Programm. Gegen den Ukraine-Krieg.
Also wenn ich euch anrufe und sage, was ich ja gemacht habe, was haltet ihr, Grüße an Martin, wir haben es ja nicht gleich gesprochen, was haltet ihr von Schillern für die Ukraine? Dann habe ich ein kindliches Vergnügen daran, so einen Satz zu erfinden und ihn aber auch unbedingt schnell loszuwerden. Ob es denn das nicht wäre, um dann den Abend zu machen, der ja einen traurigen Hintergrund hat. Mhm. Und alles ist eigentlich ganz schrecklich. Aber wenn ich es mache und wenn wir es wuppen, so zusammen, dann ist das eben auch schön. Und das hat mit den langen Sätzen, glaube ich, im Zusammenhang, ich bin kindlich unterwegs mit dieser Lust, weniger am Spielen übrigens.
Ah ja, mhm.
Sondern mehr am Machen.
Am Kreieren.
Ich bin nicht so spielhungrig, wie alle glauben. Oder nicht mehr. Und das, die langen Sätze sind meine Angst vor Missverständnis. Ich bin zu oft missverstanden worden. Mhm. Und später als Erwachsener auch.
Ah ja, auf jeden Fall ist das Gefühl da. Vielleicht bist du gar nicht so. Ja, doch.
Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass dieser Disco-Ilja, den ich da erfunden hatte, da waren die 70er Jahre und ich war doch ein linksgestrickter Mensch, ein liberaler Geist und kein Konservativer. Und meine Anzüge trug ich, weil ich die Herren in diesen alten Filmen so bewunderte und älter ausschauen wollte ich. Das war alles. Und altmodisch war ich, geprägt durch alte Eltern, aber nicht konservativ. Und merkte nun auf einmal, man kann in so einem Anzug mit Schlips, das war ja auch nicht üblich, in einer Popshow, ein junger Mann und mit 18 mit dem Anzug, das tat ich alles freiwillig. Allerdings freiwillig, eingeschränkt, beeinflusst natürlich auch durch die Erziehung dieser altmodischen Eltern. Mhm. Das ist mir auch später erst klar geworden.
Ja, klar, wird einem alles erst
später. Alles erst später klar, ja. Nicht? Das ist ja nun mal in jedem Leben so.
Aber das ist schon, wenn man da Bilder heute sieht von dir in Disco, das ist ja schon auch eine abenteuerliche Zeit gewesen. Also diese langen Haare, aber eng gescheitelt. Ne? Ja. Das ist sehr spannend. Und tatsächlich warst du da ein Gegenpol zu allem, was damals ja aufbrach. Ne? Also dein Programm war ja komplett gemischt.
Ja.
Das heißt, da liefen ja auch die absoluten Hippies rum. Und du warst ja tatsächlich immer eher im Anzug.
Ja.
Und hast von da aus aber ja ganz viele verschiedene Gruppierungen zusammengebracht. Darf man nicht vergessen.
Ja, das ist mir auch nicht so bewusst gewesen. Aber es ist mir immer klarer geworden. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt und all das gehört zusammen und deshalb ist ein Programm, wie ich es zusammenstelle, mit so vielen Schichten, sagt alles darüber aus, dass ich mich herzlich wenig für eine bestimmte Linie interessiere. Und bei meinem Liederabend ist das genauso. Meine Lieblingslieder habe ich unterwegs bei Lesungen festgestellt, mit anderen Abenden, ja? Als ich das testen wollte, den Titel, haben alle geglaubt, ja, meine Lieblingslieder ja, da bringen sie was aus den 70ern. Immer in der Annahme dieses Missverständnisses, wenn ich jetzt Ilja sage, meine Lieblingslieder, dann müssen das natürlich die sein, die die damals als ihre Lieblingslieder empfanden. Deshalb beginne ich den Abend ja auch mit den Zeilen, meine Lieblingslieder müssen ja nicht deine Lieder sein oder deine Lieder meine und wenn nicht, nicht böse sein. Ich halte für dich, damit du nicht weinst, wie einst den Pop hin. In meinem Kopf drin ist viel Platz für Klassik, Kabarett, Chanson und Jazz. So, und bei dem, ja, bei dem, hier, bei diesem Abend hier, bei unserem Abend, naja, wir haben ja uns jetzt schon darüber unterhalten, was da los ist.
Ja.
Klassik, Beethoven, Chanson,
Gedichte,
Poesie, ukrainische Dichter, deutsche Wurzeln, ukrainische Wurzeln, aber deutsche Dichterin, Schriftstellerin, hier die Katja Petrovskaya, betont, dass sie eine deutsche Schriftstellerin ist mit ukrainischen Wurzeln. Und dann eben wieder ein Dahan, der die Weizenböck, die Katja Weizenböck liest die, ne, Petrovskaya, und die und der Dominik Rake liest den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sergei Dahan, der ist jetzt in Tscherkew, also der ist jetzt da in dem Kriegsgebiet. Und ja, und was es da natürlich nicht hat, und das ist ehrlich gesagt auch eine Farbe von mir, und auf die lege ich großen Wert. Natürlich habe ich an dem Abend nicht vor, werde ich auch nicht machen, parodistisch, sketchmäßig, Solonummern zu singen. Ich werde Soli haben, aber wenn, dann müssen sie Sinn machen im Sinne eines solchen Abends. Mhm. Also ich denke immer dramaturgisch auch. Mhm. Ich gehe nicht auf eine Bühne und zeige an so einem Abend, was ich alles Schönes kann. Sondern ich lasse schön weg, was ich alles kann, und mache dann, was ich kann, in dem Moment, wo ich glaube, jetzt bringe ich was ein. Also ich bringe einen Text von Tucholsky und danach kommt ein Lied, das ich Tucholsky widme. Der Text heißt, es gibt keinen Neuschnee. Ja, dass man, wohin man auch kommt, wie hoch man auch steigt. Immer ist schon einer da gewesen. Danach gibt es ein Lied, das heißt Neue Schnee.
Ja. Ich freue mich schon sehr auf den Abend, auch wenn du schon, wie du ja sagst, wenn, natürlich hast du völlig recht, es ist kein schöner Anlass, nämlich der Krieg in der Ukraine, aber was du da innerhalb kürzester, oder wir zusammen, aber du ja vor allen Dingen in kürzester Zeit zusammengestellt hast, das lässt sich wirklich sehen, und also da freue ich mich drauf.
Ja, ich freue mich das auch ist, drauf. Das ist so
die wird, also ich finde auf diese Weise, dass man ja doch als Künstler oder Theatermacher oder wie man es auch immer nennt, in irgendeiner Form Stellung nehmen kann und wenigstens den Opfern ein bisschen helfen kann mit dem Geld, was wir da einnehmen werden. Das ist ja schon was, weil man hat ja wirklich das Gefühl, oh Gott, da ist man jetzt gelähmt, da kann man nichts machen.
Ja.
Aber doch, ein bisschen kann man doch.
Also das ist auch diese Lähmung, die doch viele spüren, ob Künstler oder nicht Künstler, also einfach wir Menschen, die wir dazu sehen und im alleräußersten Falle eben spenden oder eine Familie aufnehmen oder auf Zeit, also was man alles so machen kann. Mhm. Und das ist ja auch so etwas, dass man sich daran wärmt, dass man zwar weiß, dass dieser Abend Katastrophen nicht aufhalten kann, aber dass man irgendwie sich gemeinsam daran wärmt. Dass man sagt, wir haben alle Angst. Wir haben auch, abgesehen von der von dem Mitleid, ist es ja auch die Angst vor dem Atomkrieg.
Na klar.
Sowas, also einen Satz mussten wir doch nicht in den Mund nehmen, und wenn überhaupt, dann waren wir noch gar nicht, da warst du noch nicht geboren und ich war ein kleines kleiner Junge, die Atomgefahr zwischen, dieses Duell, wie man es nennt, per Telefon zwischen Khrushchev und Kennedy, das war ein Duell, das gut endete, weil die Gefahr einer Atombombe, die da im Raum stand, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die da hätte gezündet werden können. Das stand damals in den 50ern zur, in den Ende der 50er.
Ende der 50er, genau.
Stand Anfang das zur 60er. Debatte. Anfang der 60er. Mhm. Und ich glaube, dass es damals auch erst gar nicht so offiziell war. Das haben wir doch erst alles später erfahren, wie nah wir an einem Atomkrieg waren. Ja. Das wissen wir durch die Historiker und haben es alles später erfahren. Die Situation jetzt ist ja eine viel offensichtlichere. Hier wird ja gedroht von Putins Seite mit einem Atomschlag. Das ist eine neue, soll ich jetzt wieder dieses Wort sagen, also Qualität. Das ist eine neue Dimension des Aussprechens von etwas Undenkbarem, weil er selber ja gesagt hat, es werden dann Dinge sinngemäß geschehen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. So in dem Sinne, nicht? Also
genau. Also was wir tun können, ist immerhin immer wieder den Finger in die Wunde legen und immer darauf aufmerksam machen und immer wieder auch ein bisschen helfen, wenn die Leute davon direkt betroffen sind. Möchte ganz kurz noch mal ein bisschen zurückgehen in unsere Historie, weil ich kenne dich ja, also wir haben ja doch einige Stücke zusammen gemacht. Ich kenne dich ja auf der einen Seite als sehr akribischer Arbeiter, also sehr genau, wenn auf Proben bist du ja sehr genau, ne? Also es wird alles sehr genau gemacht, dann kannst du dich völlig entfalten. Also du bist immer ein Stückchen frei, immer, aber du bist auch sehr genau in den Gängen und so weiter. An welcher Stelle drehen wir uns um, an welcher Stelle gucken wir uns an und so weiter. Ja. Also so eine Choreografie. Und dann habe ich aber auch mal mit dir erlebt, also für mich eine der Sternstunden in der Komödie, da hast du in einem Stück gespielt.
Gala Dinner. Von Neil Simon.
Neil Simon, genau. Und es war eine Nachmittagsvorstellung und der Kollege Peter Fricke, ich glaube, wir können ihn nennen, weil wir haben oft schon drüber zusammen gelacht, hatte diese Vorstellung nicht auf dem Schirm und er trat erst später auf, nach einer halben Stunde etwas. Der Inspizient war gewöhnt, dass er später kommt und nicht am Anfang der Vorstellung da ist. Nur diesmal nahte sein Auftritt und wer war nicht da? Peter Fricke. Und stattdessen bin ich auf die Bühne gegangen, weil ihr auf der Bühne wusstet ja nichts davon. Ihr habt ja ganz normal ein Stück angefangen und ganz normal gespielt.
Ja.
Und das war kein Witz, dass ich auf die Bühne gegangen bin. So war mir auch wirklich nicht zumute, weil das ja meine Welt nicht so ist da im Rampenlicht. Und musste leider sagen, dass an der Stelle jetzt der Kollege Fricke auftritt und aber nicht da ist. Ja. Und dann hast du zu meinem großen Glück, muss ich sagen, die Sache übernommen und in einer improvisatorischen Fähigkeit mit allen Kollegen und allen Zuschauern, also mindestens eine halbe Stunde Programm gemacht.
Ja,
und zwar ganz spontan.
Ja.
Das war großartig, weil du hast, glaube ich, nicht nur mir den Abend und den Nachmittag gerettet, sondern wirklich 600 Leute, die da saßen, weil es war brüllend komisch.
Also Ich denke auch noch sehr gern daran, weil ich glaube, auch damit sagen zu können, dass das, was ich vorhin gesagt habe, im Zusammenhang mit der Summe eines Lebens, sag ich jetzt mal so, mit dem, was man als Kind erlebt hat, das gehört alles mit dazu. Ich habe eben keine Angst vor Publikum. Ich liebe Publikum, aber ich falle ihm, also ich, Marianne Hoppe hat mal zu mir gesagt, ich soll einen Satz bedenken, immer. Er hat sich mein Kabarettprogramm angesehen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur zwei gemacht übrigens. Ich habe eine kabarettistische Note, aber ich habe nur zwei Kabarettprogramme gemacht. In der Lach und Schieß. Sie hat gesagt, sorgen Sie immer dafür, bei allem, was Sie machen, dass Sie nicht mit dem Kopf, dass Sie nicht gleich mit dem Arsch sich auf den Kopf des Publikums setzen, mit aller Gewalt es holen. Das gab sie mir so auf dem Weg. Sie sah mein erstes Kabarettprogramm, es war ein sehr politisches, feines Programm und das sagte sie. Daraufhin habe ich irgendwann mal einen Schauspieler irritiert bei einer Meinungsverschiedenheit. Kaufmann von Venedig, aber es blieb nicht mehr von Kaufmann von Venedig übrig. So eins von diesen Stücken, die man dann Projekt nennt, wo man dann sich fragt, warum haben sie es dann Kaufmann von Venedig genannt? Theater am Turm. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ach, wissen Sie, dachte an die Hoppe, setzen Sie sich nicht so wie Sie sich benehmen, mir gegenüber, setzen Sie sich nicht mit Ihrem Arsch auf meinen Kopf und reden mir dann ein, das wäre mein neuer Hut. Da musste er so lachen, dass die Meinungsverschiedenheit fürs erste Mal erledigt war. Es war ein leichter, abgewandelter Marianne-Hoppe-Satz. Er gilt aber für mich Gold wert, fürs Theaterspielen insgesamt. An dem Nachmittag war ich nur daran interessiert, auf lustige, spaßige Weise das Publikum irgendwie nicht weggehen zu lassen. So unter dem jiddischen Motto, wenn der Kunde erstmal drin ist, man darf ihn nicht mehr rauslassen. Ja, lass ihn nicht raus. Mach ihm ein Angebot. Mach ihm noch ein Angebot. Aber der Kunde darf den Laden nicht verlassen. Ja, so sehe ich das ein bisschen auch. Deshalb habe ich mit dem Publikum, mit den Schauspielern, mit dir also auch nochmal kommuniziert in der Gasse. Du hast gelacht. Das sahen ja. Die ja dann um nicht. Und dann da lacht er, da der Direktor. Ich habe das mit alles einbezogen. Und das ist eigentlich viel mehr meine Welt, meine Mentalität. Ja. Ja, nicht meine Mentalität, Welt. Meine klar. Mentalität ist eigentlich ensemblemäßig. Ich mache gern meinen Quatsch.
Ich erinnere mich, die erste Frage, die du gestellt hast, hat heute jemand Geburtstag? Und du hattest Glück, es hatte jemand Geburtstag ja. im Publikum.
Ja, also Angst vor Publikum, das ist wirklich mir genommen worden als Kind, als ich tatsächlich Angst hatte vor Publikum. Auch deshalb lehne ich Kinderarbeit ab. Denn ich hatte Angst vor Publikum.
Waren denn deine Eltern, hast du ja gesagt, waren sehr ehrgeizig, ja, also haben mich da reingeschubst. Sehr. Waren die denn auch Kritiker von dir? Oder waren die alles super? Oder warst du die Geldeinnahmequelle?
Meine Eltern waren arm und deshalb musste das Geld auch ran. Und ehrgeizig waren sie auch. Und meine Mutter war eine verhinderte Schauspielerin, auch durch die Nazizeit. Als Jüdin hatte sie nie eine Karriere gemacht. Ich würde aber sagen, dass ich ein typisches Stellvertreter-Karrierekind bin. Denn man kann solche Sachen auch erzählen über Anwälte, über Fleischer, die ihr Geschäft weitergeben und der Sohn will gar nicht Fleischer werden und sieht wiederum, dass da mehrere Haken sind in seinem Leben. Und er hängt sich eben nicht auf, er macht weiter. Und der Anwalt und die Ärzte und so weiter. Und die Mama war kritisch im Sinne von, was kommt an, was kommt nicht an, wie hast du das jetzt gesetzt, ist die Pointe gut gesetzt, das ist jetzt versaut, das war nicht deutlich, so, handwerklich. Und war es gut, hat sie mich gelobt und war es nicht gut, hat sie gesagt, das machen wir jetzt nochmal. Und das war gestern nicht gut, ich habe das in der Vorstellung gesehen. Sehr streng. Mhm. Begeistert, wenn es dann lief.
Ja.
Und Papa war naiv begeisterter. Papa konnte mir das ja nicht so beibringen mit dem Timing und so weiter. Der lause Junge, also nee, also wirklich, der ist ja, also das hast du wieder gut gemacht. Und dann hat er Sätze gesagt wie, und das, als ich im Schillertheater so unglücklich war. Ja, fällt mir jetzt gerade ein. Und so traurig war. Und so Beklemmungen hatte. Da hat er gesagt, Ilja, denk daran, wenn du mal erwachsen bist und du wirst ja wohl immer spielen, davon gingen die übrigens immer aus, nicht? Und so ist es ja auch gekommen. Also, ja? Wenn du spielst und es ist ein kleiner Junge auf der Bühne, dann denk daran, was sie mit dir gemacht haben, wie sie sich benommen haben. Übrigens nicht alle, Horst Bullmann und viele andere. Ich habe ganz bezaubernde Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Das war ja nun nicht ein ganzer Haufen von Kinderfeinden. Nee, dann muss ich jetzt immer sagen. Ja, aber es waren welche drunter und es war ganz schrecklich. Und dann sagt er, denk dran, nimm das Kind in Schutz. Und ich hatte dann Jahrzehnte später hatte ich im Düsseldorfer Schauspielhaus die Gelegenheit, als ich das Stück Das Kryptogramm spielte, mit einem kleinen Jungen auf der Bühne, David Mamet, ne, kompliziertes Stück, da hatte ich dann zwei Jungs, zwei Besetzungen. Mhm. Und da habe ich dann ganz praktisch Arbeit geleistet, weil ich wusste, schwieriges Stück. Der eine Junge war der Liebling und der andere war nicht so. Der eine sah hübsch aus und der andere nicht so. Das erinnerte mich alles an mich. Ich war nicht so hübsch wie der kleine Michael Nowka, aber ich spürte und wusste, ich bin aber begabter als der. Das wusste ich als Kind. Mhm. Das hört sich jetzt komisch an, aber das wusste ich eben. Ich wusste, der kann das gar nicht so machen, wie ich. Das half mir aber auch nicht weiter. Mhm. Deshalb wurde ich traurig, nur weil ich die Pointe so setzte, dass Harry Mayen schon einen Schreck bekam und sagte, Mensch, der setzt ja also die Pointe, das möchte ich gar nicht so. Mhm. Aber das ist es, dass ich, da konnte ich dann was zurückgeben und kann das auch. Und mein Gerechtigkeitsfimmel ist eben auch bei der Arbeit sehr zu spüren. Mit mir kann man das nicht machen, wenn ich irgendwie was sehe, manchmal schweige ich wie alle anderen feigen Schauspieler. Ich habe auch in meinem Leben ganz oft geschwiegen und war feige wie die anderen, aber auch nur feige wie die anderen.
Ja? Nicht feiger.
Nicht feiger. Mhm. Und manchmal aber dann doch was gesagt. Mhm. Und wenn es zu dicke wird, dann sage ich schon was. Und in der Arbeit ist es auch so. Also ich bin eher irritiert. Wir hatten ja mal eine Arbeit zusammen und das möchte ich gerne abstrakt halten. Was mir da auffiel, war, dass ich gar nicht mit dem so sehr beschäftigt war, wie es ankommt, mhm, sondern eher mir damit beschäftigt, wie mir mein Gegenüber ins Auge schaut und ob er günstig steht. Mhm. Weil es ungünstig ist, wenn er ungünstig steht. Und mit dem Rücken ist jetzt nicht meine Aufgabe, ist ja deine Aufgabe. Aber ich denke dann über sowas nach, weil vielleicht wäre es wichtig, den Blick aufzufangen und der andere sieht im Zuschauerraum, wie ich den anderen angucke. Wenn er aber die Augen des anderen nicht sieht, dann kann ich ja gar nicht spielen, was ich gerade sehe. Mhm. Und das Langweiligste am Theater ist, das habe ich am Boulevard leider oft festgestellt, deshalb langweilte ich mich sehr oft am Boulevard und verließ ihn dann ja auch. Das Langweiligste am Theater und speziell auch am Boulevard anzutreffen ist der abgerufene Ton.
Das stimmt, ja.
Den hat zwar so mancher Schauspieler auch am Staatstheater drauf, das gibt es überall. Aber wenn man en suite spielt und nicht die Aufregung von Ensemble-Schauspielern, die mal das und das, die haben eine große Spannung und die Frechheit setzt ein, die falsche Frechheit, die Routine des routinierten Spielers, und da können wir einige nennen, die ich jetzt nicht nenne, berühmte Namen. Viele von den Berühmtheiten haben mich manchmal zu Tode gelangweilt, mhm, weil ich sie nämlich in der 50. Vorstellung ertragen musste.
Mhm. Kann ich nachvollziehen. Also, ne? Das ist ja auch wirklich auch eine Kunst, immer wieder jede Vorstellung neu zu nehmen, jeden Moment neu zu nehmen. Gut, das ist gleichzeitig eine Lebensaufgabe.
Aber das
ist auf der Bühne natürlich genauso.
Das findet oft nicht statt und das Ankommen ist alles. Nein, es ist nicht alles. Mhm. Ich passe schon auf, mir nimmt man nicht den Fokus, wenn er mir gerade gehört. Aber wenn ich ihn nicht habe, wenn ich gerade nicht dran bin, dann sorge ich dafür. Und zwar übrigens nicht, weil ich Robin Hood auf der Bühne bin, sondern weil es einfach besser ist.
Das ist eigentlich auch eine schöne Idee, wenn ich mir so ein dich in einem grünen Kostüm vorstelle.
Nein, aber ist doch so, Martin, oder?
Nein,
es ist doch so, wenn der andere den Fokus hat. Mhm. Profitiere ich davon, wenn ich ihn ihm lasse, weil wenn höchstens ich bin sowas von verunsichert, mhm, oder meine Rolle ist so schwach, dass ich mir so, aber dann gibt es auch keine Entschuldigung dafür, dass ich da Männchen mache. Während er da. Nicht?
Sag mal, stimmt's eigentlich, dass ihr, also ich finde sowas interessant, weil ich habe dich irgendwie so immer am Rande früher, als du eben von der Zeit, von der du gesprochen hast, schon ein bekannt warst als Kind und so weiter, da habe ich dich ja in der Ferne immer. Aber stimmt es, dass ihr im Hotel Bogotá eine Weile lang gewohnt habt als Familie, oder ist das ein Gerücht?
Nein, ich nicht, aber meine Mutter.
Ach, deine Mutter. Das war später dann erst.
Es gibt etwas, ich möchte noch zwei Sachen übrigens sagen, worüber ich so glücklich bin, dass ich es gemacht habe. Und da kann ich einerseits sagen, eine meiner glücklichsten Arbeiten, das ist zwar merkwürdig, aber du wirst wahrscheinlich psychologisch rausfinden, warum das so ist. Merkwürdigerweise ist eine meiner glücklichsten Arbeiten die gewesen, wo ich nicht zu sehen war, wo ich zum ersten Mal und einzigen Mal einen Dokumentarfilm gemacht habe, nämlich über das Hotel Bogotá. Ah, in dem meine Mutter jahrelang wohnte, anstatt in der 190 Quadratmeter großen Wohnung zu wohnen, in der sie sich aber gruselte, während ich mich davon gemacht hatte und in Bremen Ensemblemitglied war und Zadek nun diese Wohnung, weil er das Stück Ghetto inszenierte, nun diese Wohnung von uns mietete, weil sie leer stand und Mama gruselte sich. Und dieses Haus ist aber auch ein Nazi-belastetes Haus und so habe ich einen Film gemacht, in dem man mich nur hört. Ansonsten sind die anderen da, die wichtigen. Und alles ist so geworden in dem Film mit Tanashi Gulla und Mahala Forden und Dani Levy. Und das ist eben ein Doku-Spielfilm geworden, so ein bisschen. Mhm. Dass ich so glücklich war, ich trete nur einmal kurz auf und bin zu sehen als Helmut Newton, der Fotograf, weil ich dem so ähnlich sah, sehe, im Alter. Deshalb habe ich mich dann da ganz kurz eingebracht. Ansonsten habe ich es geliebt. Das ist das eine Mal. Und meine Mutter hat dort gewohnt und hatte als Jüdin das Hotel Bogotá betreten, einst in der Nazizeit, als es die Reichskulturkammer war, weil dort ein judenfreundlicher Jurist, Dr. Walch, saß, von dem sie gesteckt bekommen hatte, nicht von dem Anwalt, sondern von anderen gesteckt bekommen hatte, dass der eventuell aus einer Jüdin eine Arierin machen könnte mit falschen Papieren. Und in dem Film erlebt man dann in einer Rolle, da durfte übrigens mein Sohn spielen, weil er nämlich dort durfte er spielen, weil er so wunderbar darauf passte. Und ich gesagt habe, da das hier keine Gage gibt, darfst du hier auch spielen. Weil da, wo es keine Gage gibt, kannst du auch spielen. Damit hatte ich schon mal die Barriere ganz hoch gemacht. Ne? Mhm. Also hat er auch Kindertheater gemacht, wo wir was zahlten, dass er dahin darf. Also ich habe das Theater nicht verhindert, aber kommerziell habe ich es verhindert. Und in Bogotá sagt er, dann spielt er, der kleine Junge, wie ein Oskar Mazerat in der Blechtrommel, spielt er den Juristen, der meiner Mutter erklärt, warum er aus einer, das ist ein Zitat, dass er aus einer Halbjüdin eine Vierteljüdin machen könnte, aber aus einer Volljüdin keine Arierin. Das ist ein Zitat von diesem Mann, der ihr dann noch Zigaretten geschenkt hat und sie dann hat gehen lassen. Und ein ganz anderer in diesem Hotel, freudscher Versprecher, in dieser Reichskulturkammer, die dann später ein Hotel wurde, war ja Herr Hinkel. Und Herr Hinkel war ja die rechte Hand von Goebbels. Und in diesem Film erlebt man auch, wie der Kabaretthistoriker Volker Kühn erzählt, dass Herr Hinkel Besuch empfängt von einer Jüdin. Und diese Jüdin ist eine Freundin seiner Mutter aus demselben Dorf. Und sie bittet um Hilfe. Und kaum, dass die Frau das Büro verlassen hat, sorgt er für die Abholung. Das alles ist in diesem Film drin. Und ich bin stolz darauf, den Film gemacht zu haben. Und das andere, worauf ich stolz bin, hat eben, das kann ich einfach sagen, wieder mit dem Hause Wölfer zu tun, weil als es darum ging, dass die Gaslaternen verschwinden sollten und du mir gestattet hast, da du das auch nicht gut fandst, dass die Gaslaternen verschwinden und das nicht um Nostalgie geht, sondern um historisches Licht und historische Laternen, war das einer meiner glücklichsten Tage in meinem Leben, wie ich die alle zusammengetrommelt habe, von der Thalbach bis frag mich nicht, wer da alles dabei war, um diesen Abend zu machen über das gestohlene Licht, sag ich jetzt mal. Und das sind die Dinge, die ich nun hier in diesem Gespräch erwähne und keine Rollen. Mhm. Und ja. Das ist aber typisch für mich. Die Rollen habe ich gespielt, weil es mein Job war und weil ich ihn gern mache und herzensgerne und leidenschaftlich gerne Theater spiele, aber nicht so leidenschaftlich, dass mir beim Erzählen über etwas, was mir wichtig ist, Rollen einfallen. Keine einzige fällt mir ein, wenn es um das geht, was mir wichtig ist.
Ja, ich verstehe. Das eine ist dann vielleicht Beruf, das andere ist Berufung.
Ehrlich gesagt, ja. Also das, glaube ich, ist so. Mhm. Und das ist mir auch irgendwie irgendwann klar geworden. Deshalb bin ich eben auch nicht so gerne und so oft mit allzu vielen Schauspielern zusammen. nur auf der Bühne bin ich gern mit ihnen zusammen. Oder wenn ich eine Benefiz-Veranstaltung durchführe. Ansonsten treffe ich sie lieber nur einzeln. Und wenn das jetzt sehr feindlich klingt, kommt ganz was Selbstkritisches drauf, weil ich nämlich in Gruppen oft im Nachhinein feststellen muss, dass ich genau denselben Scheiß erzählt habe wie sie, nur ich merke es dann noch irgendwo.
Du nimmst es dann mit nach Hause.
Nehme es dann mit nach Hause und sage, was war denn das bloß wieder für ein Quatsch? Alles, was du abgelehnt hast an Schauspielern, an Gequatsche, warst du doch selber mitten bei. Das heißt, ich bin nicht frei davon, aber ich scheue mich davor. Und es ist am Ende des Abends auch für mich dann immer so, eigentlich war es doch langweilig. Ein bisschen lustig vielleicht, aber deshalb so. Und deshalb bin ich nicht so viel mit. Ich war in meinem Leben eigentlich nur mit einem Schauspieler befreundet und das ist Joachim Bliese und der ist gestorben. Mhm. und nicht mit den großen Matadoren, die du hier als junger Mann und als Kind kennengelernt hast. Und
ich als Joachim Liese war ja hier auch im Schiller Theater.
Ja, Liese. Aber nicht, mit Jung
war man also ich auch mit ihm
ein sehr feiner Mann oder ein großer Schauspieler, finde ich. Was ist das, ein großer Schauspieler? Für mich war das ein großer Schauspieler. Junke war mit sich selbst befreundet und unglücklich. Und viele andere hatten dann Schauspielerfreundschaften. Ich habe keine Schauspielerfreundschaften. Mhm. Aber du hörst ja auch raus. Es ist nicht feindlich gemeint. Es ist von meiner Mentalität her, ich bin ein beobachtender Mensch. Und meine Selbstbeobachtung, die reicht mir dann schon, wenn ich am Ende, wie gesagt, nach Hause gehe und sage, du hast genau denselben Scheiß erzählt wie die anderen.
Ja. Eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz, oder? Ich habe genau denselben Scheiß erzählt wie alle anderen. Nein, aber ich freue mich tatsächlich auf die Abende, die demnächst hier mit dir kommen. Und ich finde, ich habe heute eine ganze Menge Inspiration bekommen, was wir noch zusammen machen könnten. Nein, weil ich tatsächlich, das geht mir allerdings immer so mit dir. Es gibt tatsächlich, ich finde es wirklich total spannend, was du heute erzählt hast, weil für mich gab es immer schon zwei Ilias. Der eine, den ich da auf der Bühne so eine Kunstfigur wie zum Beispiel in Disco, das wirkt für mich wie eine Kunstfigur.
Das ist eine Kunstfigur.
Wenn man dich wirklich kennt, weil du viel nachdenklicher, viel zurückhaltenderer Mensch bist eigentlich als dieser Typ, der da auf der Bühne steht.
Ja.
Ne? Und das hat sich heute für mich auf eine ganz neue Ebene, auf einer neuen Ebene bestätigt irgendwie. Ich konnte so vorhin noch gar nicht vorher formulieren, ehrlich gesagt. Mir ist heute so.
Aber mir hat es auch was gebracht, was du mir erzählt hast. Teilweise war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, die wichtigste, die du am Anfang
das ist der Moment, wo wir alle zurückspulen?
Der Moment als Fazit, warum mache ich so lange Sätze im Leben und schreibe am Schreibtisch so kurze? Ich habe so viele Sorge vor Missverständnissen. Fabulierlust ist auch dabei, das schon. Aber mehr das Aneinanderreihen von Sätzen wegen der Sorge vor Missverständnissen, während ich pointiert und knapp schreibe. So auch an diesem Abend. Das ist knapp pointiert und auf einen kurzen Nenner gebracht.
Gut, da dieser Podcast ja eine ganze Weile im Netz sein wird und nicht nur auf diese Abende hinzielt, machen wir trotzdem für Sie nochmal Werbung. Deine Lieblingslieder, die du demnächst vorstellst und vor allen Dingen jetzt am Montag diese Benefizveranstaltung gegen oder für die Opfer des Krieges der Ukraine oder gegen den Krieg.
Ja, gegen den Krieg und für die Opfer, klar. Genau. Ja, eben keine antirussische Veranstaltung, sondern eine Veranstaltung gegen Putins Politik. Ist das nicht ein himmelweiter Unterschied?
Absolut.
Und noch dazu in einem Krieg, das werde ich wohl auch in der Veranstaltung sagen irgendwo, in einem Krieg, der ja nicht zufällig von den Russen und Ukrainern als Bruderkrieg bezeichnet wird. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, weil es ein Bruderkrieg ist. Die sind miteinander verwandt und sind ja auch verbandelt, historisch, aber auch privat.
Ja, klar.
Es ist ein Bruderkrieg.
Gut, und dann kommen natürlich und hoffentlich nicht nur einmal deine Lieblingslieder, die kommen bestimmt öfter, weil die laufen jedes Mal sehr gut und wir freuen uns
immer. Und ich verdanke auch dem Hause Wölfer zum Beispiel, dass ich ja diesen Abend nun mal als Uraufführung hier gemacht habe. Der kam gut an, ich habe ihn dort zum ersten Mal gemacht. Ich habe ein Tryout gemacht in Bad Hersfeld, das darf ich so sagen. Das war ein Tryout, nicht schlecht für die als Adresse. Aber die wirkliche Premiere war im Schillertheater. Ja.
Schön. Ich würde sagen, vielen Dank.
Danke dir.
Und das hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, mir hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Uns werden noch 1000 Themen einfallen, aber wir machen dann einfach Teil 2 und Teil 3.
Right.
Vielen Dank, lieber Ilja.